Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da oben stimmt doch was nicht. Bei denen müssen doch irgendwelche Synapsen gekappt sein oder komplette Gehirnregionen fehlen. Die Rede ist von den Gehirnen der Attentäter, Amokläufer und Mörder. Irgendwas muss da oben anders sein. Deshalb schneiden Experten, Neurowissenschaftler am Gehirn auch immer rum, um den Fehler zu finden. So auch im Fall des Las Vegas-Attentäter Paddock. Dessen Gehirn wurde jetzt nach Kalifornien zu Experten der Stanford University geschickt, um etwas auszuwerten, was da so ist. Das hat in der Vergangenheit auch schon der Forensiker und Kriminalbiologe Marc Benecke gemacht. Gehirne auswerten. Schönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was erhoffen sich denn die Mediziner durch diese Analyse zu finden?
Also da erhoffen wir uns alle was von Kriminalisten, Kriminologen, Sozialwissenschaftler, Therapeuten und so. Es hat auch viel mit Gesetzgebung zu tun, denn die Frage ist, um direkt mal ein praktisches Beispiel zu sagen, so ist es nämlich passiert, was ist dann eigentlich mit jemandem, bei dem wirklich die Synapsen gekappt sind, wie du gerade gesagt hast, soll der die Todesstrafe kriegen? Ich meine, wenn der doch da oben eine Veränderung hat, wie viel Verhaltensspielraum hat der überhaupt noch? Mhm. Also das möchte man unbedingt rauskriegen und mittlerweile ist die Auflösung in den Geräten, wenn man die lebenden Menschen dort reinschiebt, die zum Beispiel schwere Verbrechen begehen, versus denen, die keine schweren begehen, versus denen, die überhaupt keine begehen, so hoch, dass man ganz genau sehen kann, was wo, wenn du so möchtest, kaputt oder verändert ist.
Da sagst du jetzt, der MRT oder die MRTs sind so weit gekommen, die Technik ist so weit gekommen. Aber was stellt man da genau fest? Also was kann man da für Unterschiede bei einem Gehirn von einem Normalsterblichen und von einem Amokläufer oder irgendwas feststellen?
Ja, ich kann dir mal ein paar Beispiele sagen. Bei Amokläufern ist das nicht so gut bekannt, weil man da nicht so gute Studien hat. Aber es werden mittlerweile auch Kinder, die dann Erwachsene werden, über viele Jahre begleitet, von denen man nicht weiß, was sie werden. Also so, dass man sehr gute Verhaltensstudien hat. Und eine bekannte Studie war eine, wo viele Kids begleitet wurden. Und man hat gesehen, dass die so ab dem Alter von 3 Jahren keine richtige Angstkonditionierung hatten, also die nicht gelernt haben, dass etwas negative Folgen auch für ihren eigenen Körper hat, nicht nur für andere Kinder oder so, die das nicht gelernt haben, die wurden zum Beispiel häufiger Täter später. Mhm. Und wenn man jetzt in Knastpopulationen geht, zum Beispiel zu antisozialen Menschen, das sind also Leute, die haben eine schlechte Bindung, begründen immer alles, was sie tun, sind aber dauernd reizbar. Oder im Vergleich zu Psychopathen, die relativ gezielt ihre Straftaten begehen und nicht so dauerreizbar sind und immer so impulsiv. Das kann man vergleichen mit normalen Menschen oder mit schizophrenen Menschen und stellt fest, dass beispielsweise der vordere Gehirnbereich oder der seitliche Gehirnbereich stark verändert ist. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, also bei normalen schizophrenen Menschen, die zum Beispiel Psychosen haben, da ist zum Beispiel der linke Gehirnbereich vorne an der Seite stärker kaputt, während die Menschen, die gleichzeitig impulsive Straftaten begehen, die meisten Schizophrenen tun das ja nicht, da ist der rechte Bereich kaputt.
Was heißt denn da kaputt? Also ist da wirklich, ist der kleiner oder ist
genau. Ja? Aha. Genau, ich sag dir mal ein Beispiel auch aus einer relativ neuen Studie. In der Amygdala, das ist jetzt ein anderer Gehirnbereich, der ist für die Angst hauptsächlich zuständig. Da ist bei den Menschen, die relativ gefühlskalt ihre Verbrechen begehen oder die auch keine, sagen wir mal, Gewaltverbrechen begehen, sondern in Firmen einfach besonders kalt agieren und die Firma auch durch Notlagen durchbringen können, also eher bei Psychopathen, die haben eine um 18% reduzierte äußere, wenn man so will, Rinde oder äußere Schicht in diesem winzig kleinen Gehirnteil der Amygdala und haben deswegen auch weniger Angst, sind deswegen aber auch weniger freundlich, zum Beispiel zu den schwangeren Frauen in der Firma, die ein normaler Mensch ja schützen würde und sagen würde, wir feuern sie jetzt nicht. Mhm. Das gilt auch für Straftäter. Da würde man sagen, ja, also schwangere Frauen bringe ich jetzt nicht um. Das ist also eine sehr ähnliche Funktion. Und die haben auch keine Angst vor der Strafe, also ist gleich dreifach gefährlich, während andere Menschen eben, wenn sie sowas sehen, eine schwangere Frau, sofort Gefühle, Freundlichkeit und Milde in sich verspüren. Aber und natürlich auch mehr Angst vor den Konsequenzen haben.
Es ist natürlich dann auch spannend, aber was bringt das alles, wenn man das jetzt feststellt, auch in diesem Fall? Ich meine, Paddock hat sich selbst erschossen dann. Will man dann irgendwie Konsequenzen in Zukunft rausziehen, dass wenn jemand irgendwie Auffälligkeiten vom Gehirn aufweist, man sagt, okay, Obacht, von dem geht Gefahr aus?
Ja, ganz genau. Also für mich persönlich zum Beispiel am spannendsten bei solchen Gesprächen auch in psychiatrischer Runde oder bei Kriminalisten, also die Polizisten und Polizistinnen haben da ziemlich wenig Verständnis oft dafür, ist, dass man vorhersagen kann, und zwar relativ gut, wie sehr jemand einen Rückfall kriegen wird. Also es ist ja so, dass in Deutschland zum Beispiel kein echtes Lebenslang existiert. Du kriegst zwar lebenslang, aber es wird dann am Ende geprüft, wenn die besondere Schwere der Schuld vielleicht auch noch gegeben worden ist, vielleicht nach 20 Jahren. Aber irgendwann kommst du dann vielleicht raus. Und man kann dann durch eine Gehirnmessung relativ gut vorhersagen, beispielsweise im sogenannten limbischen System. Das ist eins, was also für die Emotionsverarbeitung sehr wichtig ist. Wenn du da eine veränderte Struktur hast, dann hast du eine doppelte Wahrscheinlichkeit, dass du wieder straffällig wirst innerhalb der nächsten 3 Jahre nach der Entlassung. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Heute muss man das mit sozialen Methoden machen, dass man sagt, der hat sich gut geführt, der hat sich im Knast die 20 Jahre beteiligt, der hat geputzt, der hat sich für andere eingesetzt. Und so kann man das jetzt zusätzlich auch im Gehirn beweisen und objektivieren.
Also wir halten fest, Hirnforschung und Kriminologie bedingen sich da, Kopf aufschneiden, Hirn rausholen, dann analysieren. Da kann man einiges feststellen, vielleicht auch, wo das Böse dann sitzt. Das wird im Fall vom Las Vegas-Attentäter Paddock auch gemacht. Sein Gehirn wird eben an die Stanford University in Kalifornien geschickt und dort ausgewertet, unter dem Mikroskop vermutlich auch, was dabei rauskommen kann. Haben wir drüber gesprochen mit Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.